Deutschland und der Wettlauf um die Digitalisierung. Der Wirtschaftspodcast um unsere Zukunft.
Veranstaltung heißt heute Künstliche Intelligenz zwischen Forschung und Umsetzung vom Start bis zum Startup. Und Hintergrund ist, was wollen wir? Wollen das Beste für unser Land. Und wir wollen Impact for Investment. Das heißt, wir wollen, dass möglichst viel rauskommt für das, was Deutschland ausgibt. Und Deutschland gibt ja nur ein bisschen weniger aus, als China zumindest behauptet. Die behaupten ja, dass sie 300 Milliarden ausgeben. Und wir sind hier nur mit einem kleinen Bruchteil dabei. Es geht hier also darum, dass wir aus dem weniger Geld viel mehr machen. Sei es drum, ob das nun richtig ist oder falsch, was die Chinesen da sagen. Jedenfalls haben wir heute, da es ja eine große Brücke zu bauen gibt, ich sage mal, die Vertreter dieser Brücke, die regierungsnächste Person ist der Professor Dr. Peter Paritschek, den ich hiermit vorstelle. Er ist Rechtsinformatiker, Leiter des Kompetenzzentrums für öffentliche IT im Fraunhofer Fokus-Institut und Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Also einen näheren Kandidaten der Bundesregierung konnten wir nicht bekommen. Ich hatte mit allen Ministern gesprochen und das war nicht möglich. Insofern bin ich sehr, sehr dankbar, dass der Dr. Paritschek dabei ist. Dann haben wir Herrn Dr. Andreas Liebel. Er ist Geschäftsführer der Unternehmertum GmbH und der TU München. Head und Aufbau der Applied KI-Initiative in Kooperation zum Beispiel mit Google und Nvidia. Nvidia ist der Marktführer bei Visual Computing und er war vorher bei McKinsey. Und den dritten Partner im Podium, das ist Jan Hasse, Vice President Deloitte KI GmbH. Er bezeichnet sich als Digital Human und Data Enthusiast, also einen, der die Verbindung zwischen Mensch und Maschine vielleicht hier repräsentiert. Er war Full Executive bei Bertelsmann und bei der Allianz. Und mein Name ist Kai Lux, ich bin Vorsitzender des Bundesverbandes Merchant Acquisitions, vorher bei der Siemens AG und habe dieses Buch Der Wettlauf um die Digitalisierung geschrieben, auf die das, was wir heute machen, so ein bisschen zurückgeht. Also das Thema KI ist ja ein Grundsatzthema und ich habe die Themen, über die wir heute sprechen wollen, in vier Blöcke gegliedert. Das heißt aber nicht, dass jetzt nun jeder Block exklusiv für einen der Podiumsteilnehmer reserviert ist, aber es sind doch bestimmte Schwerpunkte. Wir haben den ersten Block Ausgestaltung des KI-Förderprogramms der Bundesregierung. Da würde ich gerne schwerpunktmäßig Herrn Professor Paritschek befragen. Wir haben das Thema Priorisierung der Forschungsfelder. Da würde ich mehr den Herrn Liebel ansprechen. Und dann haben wir eine größere Breite, wo wahrscheinlich schwerpunktmäßig der Hasse und Herr Liebel dann zu Worte kommen werden. Das sind das Thema Brückenstark zwischen Forschung und Praxis und dann Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Vergleich mit den USA und China. Aber wir machen das als offenes Thema. Das hat er jetzt nicht einfach nur geblockt, sondern wer dann was zu sagen hat, der möge sich dann bitte melden. Und ich bitte um Verständnis, dass ich hier ein relativ striktes Zeitmanagement machen muss. Wir wollen ja in 40 Minuten mit der Podiumsdiskussion durch sein, um dann noch Zeit zu haben für die Plenar, die Fragen, die aus dem Plenum kommen. Also zunächst mal, Professor Paritschek, wir haben ja nun 100 geplante Jungprofessuren, die das Thema KI abdecken sollen. Wie viel sind denn mittlerweile besetzt? Denn wir wissen ja, dass wir einen großen Mangel an IT-Leuten haben und vielleicht ist nicht jeder geeignet, hier eine Habilitation auf Kosten der Bundesrepublik zu machen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich, also die genaue Anzahl, bin jetzt auch, also jetzt keinen direkten Link zur Bundesregierung, möchte ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Und ich bin mir nicht bewusst, dass es eine offizielle Zahl dazu gibt, dass es Überlegungen gibt, wie es man am besten organisiert. Das ist, glaube ich, bekannt. Also die 20 bis 30 Professuren sollen von den 100, sollen auf alle Fälle mal auf dem Alexander von Humboldt Universität entstehen. Und dort auch ein Cluster bilden. Ich glaube, dass das durchaus Sinn macht, weil gerade in heutigen Zeiten ist es nicht mehr der eine oder die eine Forscherin, die alleine Durchbrüche schafft, sondern es sind kluge Köpfe, die eng miteinander zusammenarbeiten und vor allem auch Forschungsteams aufbauen. Das ist durchaus einer der Punkte, der, glaube ich, auch immer wieder diskutiert worden ist. Also wie gestaltet sich das? Ist es eine Professur? Wie ist die Ausstattung der Professuren? Sind es Forschungsgruppen? Und da wird sicher auch noch in weiterer Folge wir dann in der Praxis sehen, wie denn die Universitäten damit umgehen und wie sie das auch organisatorisch aufstellen.
Ja, die Frage ist ja hier, auf der einen Seite, wir haben ja verschiedene, sagen wir, Hauptzielrichtungen. Auf der einen Seite geht es ja wirklich um ganz grundlegende Themen und da ist natürlich das Thema Freiheit der Wissenschaft gefordert. Das heißt, dass die Leute wirklich das tun können und ertüchtigt werden, was sie hier beibringen und was ihre Findings sind. Auf der anderen Seite natürlich, was haben Sie eben gerade angesprochen, die Frage, wie vernetzen Sie sich und wie ist gesichert, dass hier keine Redundanzen entstehen, dass man hier Synergien realisiert?
Also wird man, sobald man an unterschiedlichen Universitäten forscht, wissen wir, dass wir im Wettbewerb stehen. Also das hängt dann auch sehr stark oft auch von persönlichen Netzwerken ab. Das kann man aber nie zu 100% sicherstellen. Und diese Redundanzen sind auch gut im System, weil unterschiedliche Ansätze vielleicht auch dann tatsächlich zum Ziel führen. Und so gesehen ist Redundanz gerade in der Forschung sicher kein Nachteil, sondern das führt unter Umständen auch zu einer guten Konkurrenz zwischen den Professuren, zwischen den Forschungsgruppen, also im positiven Sinne. Und da schadet auch ein bisschen Wettbewerb nicht. Die Organisierte, die finden Sie in der DFKI, also da haben wir ja ein Netzwerk von Forschern und Forscherinnen zu dem Thema über ganz Deutschland gespannt, die jetzt auch beginnen, mit den französischen Kollegen sich zu vernetzen, um da ihre Kräfte zu bündeln. Und insgesamt stehen wir auch, was so die, was auch Patente betrifft, die wirklich genutzt werden, gibt es unterschiedliche Betrachtungsweise, nicht die Anzahl der Patente, das sind wir nicht so gut, in deren, die auch einen hohen Nutzungsgrad haben, das sind wir in Europa aktuell, stehen wir eigentlich noch immer ganz gut da, vielleicht zur Überraschung, weil wir ja vielfach schon totgeredet sind.
Ja, ich glaube, das ist unstrittig, dass wir eine sehr gute Position haben. Das sieht man auch daran, dass die Chinesen uns beaufschlagen, dass die Amerikaner zu uns kommen und Forschungszuarbeiten haben werden. Ich glaube, das ist unbestritten und eine sehr positive Situation. Es ist ja sehr schwierig, wenn man so ein großes Netzwerk ist. Also Sie sprechen über 30 Professoren. Auch das ist so bei mir angekommen, dass es um die größeren geht, die mittlerweile besetzt sind. Wenn man jetzt frei jeden mit jedem kontaktieren lässt, sind das natürlich relativ viele Kontakte, die zu machen sind. Gehen die Anstöße denn von den einzelnen neuen Professoren aus oder gibt es dort eine überordnete Organisation, eine Koordinationsstelle, die hier eingreift, die gibt es hier zyklische Treffen? Was sind die übergeordneten Instrumente der Koordination und der Steuerung?
Also da muss ich leider bei dieser Frage passen, dass das sind jetzt keine übergeordneten Koordinationen bekannt, habe mich da jetzt auch nicht in der Tiefe da jetzt auch nachgefragt, ob in diesem Bereich was entstanden ist. Sie haben auch vorher, glaube ich, gesagt, Juniorprofessuren, das ist nicht auf Juniorprofessuren beschränkt. Ich glaube, da muss man das auch unterscheiden zwischen dem Einstein Center, das in Berlin gegründet worden ist, das vom Forschungs-, also das auch vom Finanzierungsansatz sehr, sehr spannend war. Das ist aber schon ein paar Jahre jetzt im Laufen. Und ausgezeichneter Kollege der TU Berlin auf den Weg gebracht, der dieses Modell, das in den USA sehr weit verbreitet ist, nach Deutschland gebracht hat, wo die Wirtschaft, also primär die Wirtschaft gefragt wird und wenn die Wirtschaft bereit ist, ein Forschungsfeld zu finanzieren, dann schlagt die Politik quasi die gleiche Summe in den Topf, damit ist auch gewährleistet, dass tatsächlich an Forschungsfeldern geforscht wird, die von Interesse der Wirtschaft sind. Und das Schöne an dem Modell ist auch, dass es dann keine Stiftungsprofessuren sind, sondern es sind Forschungsfelder, die finanziert werden und mit den Forschungsfeldern werden dann Forschungsgruppen wiederum finanziert durch die jeweiligen Universitäten. Und das ist auch nicht eine, sondern es hängen, glaube ich, fast alle Berliner Universitäten in diesen Einstein Center. Und gerade, weil Sie das angesprochen haben, die haben so dann auch eine koordinierende Funktion, dass das Einstein Center die Professuren, die, und da sind es ausschließlich Juniorprofessuren, dass diese Juniorprofessuren dann sich auch untereinander austauschen und möglichst viele auch Disziplinen abgedeckt werden, weil KI ist ja nicht etwas, was man rein singulär, kann man natürlich auch singulär beforschen, aber ich glaube, spannend ist es vor allem dann, wenn man es in einer jeweiligen Domäne auch verankert und daher auch domänenspezifische KI-Forschung vorantreibt und das ist gerade, wobei beim Engine Center muss man sagen, das geht über KI hinaus, das ist etwas breiter angesetzt, das geht Richtung Digitalisierung. Aber vom Konzept her ist das, glaube ich, ein sehr spannendes Modell, das man sich auch für, glaube ich, für andere Städte überlegen sollte oder könnte, weil wie gesagt, der Nachteil der Stiftungsprofessur wegfällt, größere Forschungsgruppen auch entstehen können, die miteinander vernetzt sind über die Universitäten hinweg. Und Juniorprofessuren hat auch den Vorteil, dass Universitäten damit besser umgehen können, weil auch die Frage ist, was passiert, wenn Finanzierungen auslaufen, dann muss ja in der Regel dann die Universität das weitertragen. Bei Juniorprofessuren ist es anders. Da ist das ein Sprungbrett eigentlich zur weiteren wissenschaftlichen Karriere. Also damit ist es auch keine dauerhafte finanzielle Belastung, also durchaus ein interessantes Modell, wie man Forschung gut organisieren kann und am Ende alle was davon haben. Die Universitäten haben mehr Professoren, Professorinnen, die Lehrer auch übernehmen können, die Forschung. Gerade Juniorprofessoren sind hochmotiviert, weil sie natürlich am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere stehen und es da gerade am Anfang darum geht, einen sich sehr schnell einen Track Record aufzubauen. Und die Universitäten, weil sie als Sprungbrett dienen für eine wissenschaftliche Karriere.
Sie sagten gerade, es gibt keine Koordination in dem Sinne, dass jemand sagt, mach dies, mach das. Trotzdem stellt sich die Frage, ob es irgendwelche Muster gibt. Ich meine, man kann KI natürlich sehr, ich sage mal, branchennah machen, man kann KI sehr grundlagennah machen, man gibt es vielleicht dann auch bestimmte Glaubensbekenntnisse, starker KI, schwache KI, phänomenologische Systeme und so weiter. Es gibt viele Sortierkriterien, die man hier anlegen kann. Das heißt also, damit stellt sich auch die Frage, gibt es hier nicht doch eine Art Landschaft, Landschaftsbeschreibungen, sind wahrscheinlich dann verschiedene Dimensionen, sodass man hier sich die Frage stellen kann, ob es eine Art, ich sage mal, ein Landschaftspfleger gibt, der mal drauf guckt, was wird eigentlich auf welcher Ebene abgedeckt, was ist mehr Grundlage, mehr Grundlagenforschung, was ist mehr industrienah. Ich kenne das also aus meiner Praxis, da haben wir durchaus also Instrumente gehabt von multidimensionaler Betrachtung und Verfolgung.
Also vielleicht nur fürs Protokoll, nachdem sie auch aufgezeichnet wird. Ich habe nicht gesagt, dass es keine gibt, ich habe gesagt, mir ist keine bekannt. Und das ist, glaube ich, eine wichtige semantische Differenzierung. Also mir ist keine bekannt, nach welchen Kriterien möglicherweise das sortiert wird. Auch da, da gibt es kein richtig und falsch, wie zuerst gerade auch angesprochen. Da ist sicher sogar hilfreich, das ein bisschen zu streuen und nicht alles auf eins zu setzen. Sondern durchaus auch ganz bewusst in die Domänen hineinzugehen. Weil gerade, oder wenn, kann man jetzt wirtschaftspolitische Frage, also das kommt tatsächlich darauf an, in welche Richtung möchte man gehen, möchte man wirtschaftspolitische Schwerpunkte setzen, dann wissen wir, wo die Stärken in Deutschland liegen und dann könnte man das gut kombinieren mit dem Domänenwissen im Industriebereich beispielsweise in der Kombination mit KI. Weil das ist, glaube ich, allgemein bekannt, das ist A, die größte Sorge und B, aber auch die größte Chance, dass man in den Bereichen, wo ein hohes Domänenwissen vorhanden ist, dass man das kombiniert mit der Fähigkeit der Datenanalyse und Algorithmisierung oder, wenn wir es als KI bezeichnen wollen, gerne auch als KI.
Ja, also ich habe vielleicht eine kurze Anmerkung von meiner Seite. Mir ist tatsächlich in Deutschland auch jetzt erstmal nichts wirklich Koordinatives oder Organisierendes bekannt. Es gibt die Plattform Lernende Systeme. Auf der Plattform ist eine Landkarte über deutschlandweite KI-Forschungszentren online. Da kann man sich auf jeden Fall schon mal sehr gut informieren, an welchen Städten eigentlich an welchen Themen wirklich geforscht wird. Die ist jetzt vielleicht nicht komplett vollständig, aber es gibt auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr guten Überblick. Das soweit mal als Deutschland. Ich würde sagen, das wär aus meiner Sicht so die primäre Quelle dazu. Dann auf der EU-Ebene gab es ja aktuell den großen Call zu ICT 48, um Exzellenzzentren in der Forschung zu gründen. Da gab es 5 Gewinnerkonsortien, die sich um große Themenblöcke beworben haben, mit zum Teil 60, 70 Partnern an Universitäten, die letztendlich koordiniert und miteinander einzelne Schwerpunktthemen, die für Europa strategisch relevant sind, beforschen. So, das sind ist quasi die Richtung der EU-Kommission, in diese europäische Spitzencluster auf Forschungsseite mit reinzugehen. Ich glaube, wenn man das jetzt von Deutschland mal weggeht und Europa im Blick hat, ist das sicherlich die strategisch wichtigste Initiative zur koordinierten Forschung innerhalb Europas, und das Ganze findet sich ja auch im KI-Weißbuch oder im Entwurf des KI-Weißbuchs vom Februar diesen Jahres wieder, wo die EU-Kommission sehr sichtbar genau Spitzenzentren auch in Koordination miteinander fördert, und diese koordinierten Forschungscluster sind letztendlich einer von 5 strategischen Schwerpunkten der EU-Kommission in der KI-Strategie.
Da Sie gleich gerade, Herr Liebe, wie sehen Sie denn die, sagen wir mal, Nähe zur Praxis beziehungsweise die größere Nähe zur Theorie beziehungsweise die Verbindung zwischen Theorie und Praxis? Gibt es da Kriterien, und kann man die Gruppierungen, von denen Sie gerade sprechen, in das eine, in das andere einordnen?
Also ich glaube, jetzt mal global betrachtet, passiert im KI-Bereich extrem viel. Ich würde sagen, da passiert so viel, dass die Praxis aktuell nicht hinterherkommt und zum Teil auch die Forschung nicht hinterherkommt. Also die Review-Zyklen sind extrem kurz. Das, was auf Konferenzen gezeigt wird, ist viel, ich sage jetzt mal, neuer als klassisch in anderen Bereichen. Also im KI-Bereich sind aktuell Zyklen extrem kurz, und es wird global sehr, sehr viel veröffentlicht. Das hat einmal einen Impact vielleicht auch auf eine gewisse Qualität und auf eine Prüfung der Solidität von verschiedenen Forschungen, aber per se erstmal ist der Fortschritt eine extrem hohe Geschwindigkeit. Und aus meiner Sicht sind die allermeisten aus der Praxis nicht in der Lage, da hinterherzukommen. Das heißt also, der größte Punkt, den sehe ich jetzt gar nicht so sehr, was ist Forschung, was ist Praxis, sondern wie bekomme ich jetzt plötzlich all diese Einzelthemen so koordiniert und so verdaubar, dass wir das auch in die Anwendung übertragen können. Und da gehören dann eben auch Themen dazu, die jetzt gar nicht so sehr technologischer Natur sind, sondern eher sowas wie Erklärbarkeit. Und Erklärbarkeit ist für mich auch psychologisch wichtig. Es gibt so eine spannende Studie zu dem Thema Robo-Advisor für Fintechs. Ich als Mensch traue ich keiner KI, die für mich mein Geld anlegt. Ich vertraue aber einem Google Maps, der mich irgendwo durchroutet. Also wie schaffe ich es eigentlich, dass ich einer KI vertraue, die wahrscheinlich besser als der durchschnittliche Bankberater vielleicht auf dem Land ist, mein Geld anzulegen? Wie schaffe ich da ein Vertrauen aufzubauen? Das sind dann auch viele psychologische Themen, dann viel auf der Infrastrukturseite, auf der Skalierungsseite, da muss auch ganz viel noch letztendlich geforscht werden, und das ist ein enges Miteinander zwischen Anwendung und Praxis. Und die größte Komplexität ist, das alles zusammenzubringen und dann überhaupt für Menschen verdaubar zu machen, weil aus meiner Sicht ist die Entwicklungsgeschwindigkeit oder die Forschungsgeschwindigkeit da gerade eben global extrem hoch, und wir tun uns eher schwer, auf der Anwendungsseite damit Schritt zu halten.
Aber damit sagen Sie ja praktisch, dass die Forschung so weit vorangaloppiert, dass die Praxis da nicht mithalten kann. Und insofern verstärken wir uns auf einem Gebiet, was Herr Dr. Professor Parecek schon gesagt hat, dass wir ja nun sehr schon anerkannt sind als ein Land, das eine gute Reputation hat, eine gute Position hat bei der grundlegenden KI-Forschung, aber ein Land, was deutliche Schwächen hat bei der Umsetzung. Das heißt also, die Übertragung in marktfähige Produkte, den Cash, den man am Ende rausziehen, da ist Deutschland eben ganz besonders schwach. Und wenn ich ganz kurz eingehe auf das, was Sie zum Thema Europa gesagt haben, da habe ich ein bisschen anderes Bild, vielleicht sind Sie viel näher dran, aber das Bild, was ich habe, ist, dass es also viele Institute gibt in den vielen europäischen Ländern und ich habe herausgehört, die treffen sich einmal alle halbe Jahr. Und wenn Sie sagen, die Frequenz ist so hoch und die treffen Sie in Wirklichkeit wirklich nur alle halbe Jahr, dann brauchen Sie ja nicht zu wundern, dass es dort einen Fadenriss gibt.
Also vielleicht, genau, vielleicht das eine oder andere als Kommentar dazu. Also wir schauen uns auf der Anwendungsseite Unternehmen in verschiedenen Reifegraden an. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Reifegrade zu berücksichtigen. Und es geht extrem einfach, mal einen Prototyp zu bauen und mal so die erste Anwendung und die erste Schleife zu drehen und dann zu zeigen, dass KI eigentlich einen Mehrwert liefert. Was extrem schwer ist, ist das Ganze zu skalieren und wirklich großflächig in die Anwendung zu bekommen, reproduzierbar, stabil, weltweit eingesetzt und nicht nur an einem Demo-Case irgendwo in irgendeiner Fabrik oder sowas. Und global betrachtet sind da beispielsweise die Chinesen extrem viel weiter. Und das sieht man jetzt zum Beispiel in den ganzen Corona-Themen. China setzt großflächig Chatbots ein, um in einem Fall um 1500 Leute pro Sekunde abzutelefonieren nach irgendwelchen Symptomen. Und das machen keine Menschen. Das macht eine KI. Und wenn man sich mal die Nachrichten der letzten Wochen anschaut, dann kommen in Deutschland die Diskussionen, wir schaffen es nicht so schnell, Personal aufzubauen in den Gesundheitsämtern, dass die nachvollziehen können, welche Personen mit welchen anderen Kontakt hatten. Und während China technologisch da reingeht und das Ganze at scale massiv über das Land ausrollt, sind wir in der Diskussion, dass wir in den Gesundheitsämtern nicht hinterherkommen, Leute einzustellen, die Infizierten anrufen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Die Chinesen sind in diesem Reifegrad, gerade im Modell, wie schaffe ich es von Prototyp zu skaliertem Einsatz. Und wir sind auch in der Industrie in dem Thema, wie schaffe ich es von Spitzentechnologie mal in Prototypen zu bauen. Und da müssen wir uns anstrengen, da weiterzukommen. Also das ist mal ein kurzer Blick auf dieses Thema Anwendung. Und wichtig ist nicht nur das Potenzial, sondern auch eben dieser Reifegrad und die Herausforderungen, die vor allem in den späteren Phasen damit einhergehen. Also das ganz kurz dazu. Zu Europa. Ich glaube, also erstmal, Sie haben recht. Also es ist natürlich, die treffen sich viel zu selten. Es ist einer jetzt von uns und unseren Partnern der Hauptkritikpunkte an dem KI-Weißbuch, das Thema Vernetzung, Koordination und Kommunikation innerhalb von Europa ist viel zu gering. Wir wissen nicht, was in anderen Ländern wirklich schon an Spitzen Testbereichen für verschiedene KI-Anwendungen oder Forschung oder auch Anwendungen gemacht wird. Und ich glaube, da müssen wir sehr viel besser werden in Europa, um da wirklich mitzuhalten. Vor allem, wenn ein Europa in der Vision, wie es im KI-Weißbuch beschrieben wird, gerade die Stärke aus dem Netzwerk zieht. Also, dass wir nicht wie vielleicht USA wenige große Firmen haben, die da massiv die Forschung, auch Universitäten, die Forschung vorantreiben und die Anwendung oder in China, wo das Ganze staatlich dirigiert ist, sondern wenn wir sagen, wir ziehen die Stärke aus dem Netzwerk und aus der Vernetzung, dann muss aber auch eine Strategie so sein, dass wir gerade über Kommunikation und über Vernetzung das Ganze auch unterstützen und das tun wir viel zu wenig im Moment. Und das Zweite ist, was mir fehlt in dem Weißbuch, ist eine wirkliche Vision. Also was sind die Technologien, die uns technologisch voranbringen und absetzen von anderen? Also wenn ich jetzt, ich bin nicht in der Kommission, aber wenn ich in der Kommission wäre, dann wäre für mich eines der Kernthemen sofort eine Übersetzung von jeder europäischen Sprache in die andere, damit wir miteinander in Real-Time sprechen können als Europa. Die Amerikaner sprechen alle Englisch, die Chinesen sprechen alle Chinesisch. Da muss doch für uns in der KI-Strategie ein Übersetzungstool strategisch extrem wichtig sein. Und sowas muss da drinstehen in der KI-Strategie. Und die Sachen fehlen aktuell noch, diese großen Forschungsrichtungen, Distributed Learning, um Anonymität zu gewährleisten und Privatsphäre zu gewährleisten, die Sprachtechnologien, damit jeder mit jedem kommunizieren kann in Europa. Solche Themen, glaube ich, müsste man da sehr viel stärker auch strategisch voranbringen.
Die Frage ist, ob wir mit den Randbedingungen hier hinkommen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir ein Kulturproblem haben. Also wenn ich mir die Googles auf der einen Seite angucke, die BAT-Konzerne in China angucke, sagen wir, die Nervosität, mit denen die vorangehen, ist gewaltig, was die alle in Richtung KI machen, während wir alle, ich sage mal, in unseren Silos stehen bleiben. Also wer zum Beispiel das Thema im Onlinehandel betreibt, der kommt nicht auf die Idee, in das Thema KI einzusteigen. In den USA ist es vollkommen anders, bei den Chinesen ist es auch vollkommen anders. Ist das ein Kulturthema? Und damit komme ich auf das Thema Vergleich mit anderen Ländern. Herr Hasse, wie beurteilen Sie die Schwellen, die wir da überschreiten sollten? Denn angesichts der geringen Größe, die Deutschland hat im Vergleich zu USA und China, insbesondere über den Vorsprung, den diese Länder haben, brauchen wir ja einen ungemeinen Schulterschluss, eine Brückenverbindung zwischen Grundlagenentwicklung und Praxis. Und dann auch noch die Frage, wenn wir schon weniger Geld investieren, investieren wir die Gelder richtig? Und wo sind eigentlich die Lücken, in die wir reingehen sollen, um uns gegenüber China und USA zu differenzieren?
Wie immer, die Medaille hat immer zwei Seiten. Der Andreas Liebel hat es, glaube ich, ganz gut beschrieben. Wir haben einen enormen Forschungszuwachs. Das ist im Grunde eine Welle, die auf die Unternehmen zurollt. Und in diesem Kontext quasi muss man sich die Frage stellen, wie man diesen Informationsflut im Grunde richtig bewertet. Aber es ist im Grunde so, dass Innovationen heute nicht mehr wie damals irgendwie in kleinen Einheiten in einem Unternehmen stattfinden, sondern dass sich quasi global neue Innovationszentren, auch forschungsnahe Zentren finden. Und da, glaube ich, haben wir in Deutschland aus meiner Sicht weniger Probleme aus der Forschung über die Exzellenzinitiativen, diese Startups als Spin-off oder wie auch immer an den Markt zu bringen. Aber jetzt passiert genau das. Andreas Liebe hatte das vorhin auch gesagt, dass ich im Grunde skalieren muss. Und das ist am Ende, wenn man das mal auf verschiedene Nenner runterbringt, immer auch eine Frage von Daten. Und woher sollen diese Daten nun kommen? Und das ist im Grunde den Match, den wir irgendwie herstellen müssen. Unsere auch deutschen Unternehmen sitzen nicht nur auf großen Bilanzen, sondern im Grunde auch auf einem Goldschatz an Daten, die wir diesen jungen Unternehmen zur Verfügung stellen müssen, um diese Algorithmen in diesem Reifegrad zu trainieren. Und da kann man im Grunde, also wenn man das ein Stück weit auch von der politischen Landschaft abkoppelt, natürlich auch ganz praktische Vorurteile nennen. Wir hatten vorhin das Thema Ethik und die Frage der Tracing-App und der Verwendung in Deutschland. Das heißt, ähnliche Tendenzen sehen wir auch in den Unternehmen im Mittelstand, aber auch in dem öffentlichen Sektor. Das läuft immer so auf die Frage raus, ist Ethik der Datennutzung, aber ist es vielleicht auch irgendwie eine Ethik der Nicht-Datennutzung, vor allen Dingen im medizinischen Bereich. Also wir stellen ja heute die Nutzung der Daten unter gewissen regulatorischen Anforderungen, merken aber dabei, dass das vor allen Dingen auch im europäischen Kontext mehr hemmt, als dass es fördert. So. Und das betrachtet man natürlich auch häufig in der Praxis als eine Schwelle zur Einführung neuer Technologien, neuer datenbasierter Geschäftsmodelle, dass wir relativ häufig ein Vorurteil sehen, der subjektiv geprägt ist, obwohl es technische Möglichkeiten zur Anonymisierung, zur Pseudonymisierung gibt, haben wir heute eigentlich häufig das Problem, mit den Kunden diskutieren zu müssen, junge Startups nicht einzusetzen, weniger wegen des Reifegrades, sondern eher wegen den Vorurteilen im Datenschutz.
Ja, und bekanntermaßen haben wir natürlich auch so typische Barrieren. Also was ich so mitbekommen habe, ist, dass zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Startups und dem Mittelstand immer wieder sehr schwierig ist, auch kulturell schwierig ist. Die kommen von verschiedenen Ecken mit verschiedenen Zielrichtungen. Ich komme aber nochmal an dieser Stelle auf Professor Paritschek zurück, als Rechtsinformatiker, also mit der Frage nach dem Staat. Wir haben ja ungemeine Potenziale, um KI und KI-basierte Produkte in der Verwaltung einzusetzen, also von Blockchain angegangen, auch zurückgehend auf alte Regularien, ja Vorschriften, die wir in Europa haben, also zum Beispiel das Thema Once Only, ich glaube, es ist vor 8 oder 10 Jahren festgelegt worden in der EU-Kommission, dass wir das Prinzip Once Only machen sollten. Das heißt also, dass Grundpersonaldaten an einer Stelle, in einem Ministerium, in einem Behörde abgegeben werden und die dann überall verfügbar sind. Wenn ich jetzt überlege, meine Frau ist vor einem Jahr im Ruhestand gegangen und da wurde sie abgefragt wegen grundlegender, einfachster Daten, wann bist du geboren, bist du überhaupt geboren worden und so weiter, da habe ich den Leuten gesagt, also guckt mal hinter euch in den Schrank, mindestens in 10 Ordnern steht das alles schon. Und da sind also die Hürden von Ministerium zu Ministerium, von Behörde zu Behörde so groß, dass man da nichts austauschen darf. Das ist wieder ein Kulturproblem, also nicht ein technisches Problem. Wie denken Sie darüber? Denn wir haben ja hier nicht nur die Industrie zu bewältigen, sondern wir haben die Verwaltung, die Regierung und die Dienstleister. Professor Baraczek, Sie müssen mal laut stellen, Sie sind noch leise. Hallo?
Herr Paracek, Sie müssen sich kurz auf laut stellen.
Vielleicht in der Zwischenzeit. Das Spannende ist ja, wenn man, Sie hatten vorhin gefragt, in dem Kontinuum zwischen den Amerikanern und den Chinesen, wie verorten wir uns da in Deutschland jetzt im Hinblick auf den öffentlichen Sektor? Das Interessante ist ja im Grunde das, oder das, was den Unterschied macht, dass wir im Grunde keine Nachfrage des öffentlichen Sektors nach künstlicher Intelligenz in Deutschland sehen zum Beispiel. Also die Amerikaner, die sehr sicherheitsgeprägt sind, wo viele Gelderanforderungen im Grunde an die künstliche Intelligenz aus dem öffentlichen Sektor kommt, in Israel, im militärischen Bereich sehen wir ja Ähnliches. Gleiche Tendenzen in dem Umfang gibt es in Deutschland und Europa ja nicht. Also das ist sicherlich ein Unterschied. Und wenn Sie sich dann angucken, was gerade passiert, auch Sie haben es angesprochen, der verschiedenen Datenverwendung in den Ministerien, dann sind wir da wahrscheinlich irgendwie wirklich am Anfang. Es gibt Tendenzen in der Bundesdruckerei, quasi Daten zu bündeln. Es gibt viele Themen rund um die digitale Patientenakte, wo wir erste Tendenzen sehen, das auch zu nutzen und im Hinblick auch auf externe Kooperationen, Startups, Scale-ups zur Verfügung zu stellen oder mit denen zusammenzuarbeiten. Aber da sind wir in Deutschland, glaube ich, noch wirklich in der anwendungsorientierten KI sehr früh.
Ja, das ist ein strukturelles Thema und ein politisches Thema. Und strukturell insofern, als dass wir an vielen Stellen in Deutschland sehr, ich würde mal sagen, vergangenheitsorientiert sind. Wenn ich mir überlege, was man heute auf dem Gebiet der Notariate machen könnte, da gibt es Blockchain-Möglichkeiten, da sind wir vielleicht weit, weit entfernt. Was ist, wie hoch der Bedarf wäre, beispielsweise in der Jurisprudenz, in der Rechtsprechung Dinge zu automatisieren. Die haben also Hürden von 2 Jahren, 3 Jahren für einfache Dinge, die nicht abgewickelt werden können. Wer aus der Ecke der, ich sage jetzt mal ruhig, der Anbieter mit künstlicher Intelligenz erzeugt eigentlich einen ausreichenden Druck auf die potenziellen Abnehmer, damit hier Dinge umgesetzt werden?
Hase? Ich habe die Frage jetzt aufgrund des Telefons jetzt nicht ganz verstanden. Aber im Kern ist es doch einfach. Also eine Nachfrage wird im Grunde ja immer vom Anwender kommen. Das heißt, der Markt ist da, wo die Nachfrage groß ist. Und ganz so negativ würde ich das Bild auch nicht zeigen oder zeichnen. Wir sehen ja viele sehr gute Initiativen in der Kooperationslandschaft zwischen Unternehmen, Stichwort Cyber Valley. Wir sehen irgendwie gute Kooperationen in der Schnittmenge zwischen Startups und Unternehmen. Und es gibt im Grunde auch forschungsnahe Exzellenzcluster, die sich da herausgebildet haben. Und ein Vertreter haben wir ja hier, ein anderer wird sich auch schnell finden. Es gibt in den entlegensten Standorten Deutschlands, auch in OWL zum Beispiel, gute Initiativen, die wir sehen in der Kooperation, wo wir diese sogenannten Acceleratoren nutzen, um tatsächlich auch Startups zu skalieren, in die Anwendung zu bringen und mit Kunden zu vernetzen. Ergo, dort, wo der Bedarf groß ist und den, glaube ich, können wir nicht leugnen, wird es auch in Deutschland und Europa zunehmend zu einer Skalierung kommen. Wir haben so ein paar Grundvoraussetzungen genannt, Daten, Kapital, Struktur, Infrastruktur, Raum. Das sind sicherlich einige neben halt eben der Datenethik und dem Datenschutz. Daten ist im Grunde wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen, das wir uns in Deutschland angucken müssen.
Sie sprechen mit Recht an die Verbindung in der Marktkette, sage ich mal, der Produktionskette. Auf der einen Seite die Forschung, die Applikationsentwicklung, auf der anderen Seite die Anwender. Sie haben natürlich vollkommen recht, an sich sollte der Sog von den Anwendern kommen, die dann fragen nach neuen Technologien, kann ich das? Aber umgekehrt, das Ding ist ja so neu und so schnell, wie ja Herr Liebel gezeigt hat, dass die Anwender gar nicht wissen, was es da überhaupt gibt. Insofern müsste es ja so eine Art Technologiemarkt oder Marketing geben, wo dann die Jungprofessoren und etablierten Institute und alle dann ihr Wissen irgendwo hinhängen, sodass also die breite Community, angefangen von Industrie bis zum über den Mittelstand, bis hin zur Verwaltung und bis auch hin zur Regierung dann sehen, was kommt denn da? Das wäre doch ein ganz anderer Approach als beispielsweise die Chinesen, die ja den, wo ja die, der Volkskongress, sprich Xi Jinping, den BAT-Konzernen vorschreibt, sobald ihr etwas erfunden habt, müsst ihr das sofort der Regierung zur Verfügung stellen, damit die Regierung möglicherweise die Dinge schneller einsetzt als ihr, die ihr die Erfinder seid. Also umgekehrter Prozess, wäre das denkbar in Deutschland?
Ja, also wir fragen im Grunde nach einer politischen Randbedingung, die wir jetzt, glaube ich, im System alle nicht beeinflussen können. Ergo, wir werden nicht darüber reden, dass ein deutsches Mobilfunkunternehmen zur Trainierung von Modellen irgendwie 300 Millionen Bilder von Mobilfunknutzern zur Verfügung hat. Das sind Ausmaße, die ich weiß auch nicht, ob wir uns die alle wünschen, aber das ist eine persönliche Meinung. Ergo gibt es natürlich gewisse Marktvorteile in dem Raum gegenüber dem Deutschen anders. Und der Bühler hatte vorhin ein Beispiel, sollte man das auch wieder nicht also zuspitzen, nehmen Sie den Bereich NLP. Also in Europa mit 27 Sprachen oder annähernd müsste doch NLP gegenüber den oder dem angloamerikanischen Bereich, dem chinesischen Markt, ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil sein. Also es ist nicht alles nur schwarz und weiß und alles schlecht und gut. Ich glaube, wir haben auch viele Vorteile gegenüber den anderen Regionen.
Ja, wir wollen sicherlich nicht das Modell China kopieren. Ich sage mal ganz gehässig, die Digitaldiktatur und auch nicht das amerikanische System mit diesem unglaublichen Monopol und das dort funktioniert, sondern müssen unseren Weg gehen.
Eine ganz kurze Anmerkung noch dazu. Die Antwort in Europa heißt Bildung, würde ich sagen, auf das Thema. Also bevor wir die Leute anweisen, sowas zu machen, gibt es einen finnischen Kurs mit Elements of AI, wo die finnische Regierung gesagt hat, wir bilden 1% der Bevölkerung in KI weiter, damit die verstehen, wann sie das überhaupt einsetzen können. Die finnische Ratspräsidentschaft hat es dann angekündigt, dass das in alle europäischen Sprachen übersetzt wird. Wir machen das in Deutschland schon mit der DHK zusammen. Und dieses Grundwissen möglichst vielen Leuten zur Verfügung zu stellen, ist einmal quasi entspricht unserem Weltbild, dass die Leute selbst entscheiden können mit dem richtigen Wissen, wann sie welche Technologie einsetzen, und es sind aber auch gute Möglichkeiten, da wirklich in der Breite und in unserer eben in der gesamten Industrie und gerade auch im Mittelstand mit den Technologien arbeiten zu können.
Ja, ich komme jetzt nochmal auf eine Grundbotschaft zu, die sich für mich so aufgrund der verschiedenen Beiträge hier als Eindruck darstellt. Wenn ich es richtig verstehe, haben wir einen ungemeinen Fortschritt bei der KI, ein ungemeines Angebot auf der einen Seite. Und das, was ich aus dem Mittelstand höre und auch aus Studien entnehme, ist, dass es im Mittelstand unglaubliche Vorbehalte gibt. Ich glaube, dass nur 10%, 5% der Unternehmen, ich sage mal, KI-nahe Aktivitäten haben. Der Begriff KI wird meistens abgelehnt. Das sind alles dann nur Big Data, Analysen und so weiter. Und damit stellt sich mich die Frage, ich überspitze es mal, entwickeln wir dann zu viel Grundlagen? Und zwar am Markt vorbei, weil wir es nicht fertig bringen, die in den Markt hineinzubringen. Professor Barajek, Sie müssen nochmal auf laut stellen. Hallo.
Ich glaube, er hat audiotechnische Probleme und wählt sich gerade neu ein.
Ja.
Deswegen würde ich vorschlagen, Sie machen einfach mal mit einer anderen Frage weiter oder der Herr Liebel oder der Herr Hasse.
Genau. Die Frage. Ja, also vielleicht die Frage als erstes an Herrn Hasse, weil Sie ja eigentlich industrienahesten sind. So, jetzt der Professor Paracek wieder da, dann die Frage an Sie beide. Wir haben ja hier eigentlich eine Art Prozess. Auf der Anfangsseite eben die Grundlagenforschung, dann mehr applikationsnahe. Die KI hat da sehr, sehr große Bandbreite. Aber dann den Übergang in Richtung Startups, die vielleicht auch am offensten sind, gerade die Startups, die in Richtung KI tätig sind. Aber am Ende haben wir dann doch die klassische Industrie in Deutschland, 3,6 Millionen Mittelständler, eigentlich die größte Stärke, die wir in Deutschland haben. Und darüber dann die Konzerne, na gut, da sind einige wenige, die dann wirklich selbstständig auf diesem Gebiet arbeiten. Das sind vielleicht nicht die wenigsten. Aber ich würde jetzt mal ganz besonders auf den Mittelstand gucken, den man ja am besten hebeln könnte und der ja auch jetzt in dieser Corona-Krise am meisten bedroht ist. Herr Professor Paracek. Nochmal laut.
Einfach die Stummschaltung aufheben.
Es liegt vielleicht an der Einstellung seines Mikrofons. Also ich glaube,
ja, ich kenne das auch. Also deshalb habe ich hier meinen Kopfhörer auf und so ein spezielles Mikrofon.
Vielleicht dann an der
Stelle. Vielleicht könnt ihr an der Stelle mal eingreifen, ja?
Also ich will mal kurz zusammenfassen. Am Ende, ich glaube, vor allen Dingen der Mittelstand steht vor folgenden Herausforderungen. Also wir sehen jetzt viel diese Welle, die auf uns herankommt. Grundsätzlich sozusagen muss ich ja jetzt in der Lage sein, als jetzt gibt es verschiedene Funktionen, als CDO, als Head of AI, als nennen Sie sich oder denken Sie sich was aus, diese Flut zu analysieren dessen, was ich gerade brauche, was für mich wichtig ist. Im Kern sehe ich noch gar nicht mal das Problem, das entsprechende Unternehmen, KI-Unternehmen zu finden. Aber dann passiert ja Folgendes. Sie stehen ja heute auch auf der Herausforderung, dass das Label KI häufig nur ein Marketing-Gag ist. Ja, das heißt, viele benutzen natürlich künstliche Intelligenz in einem Kontext, wie er am Ende dann gar nicht, sagen wir mal, vielleicht auch normativ zu verstehen ist. Führt einfach zu dem Problem, dass der Mittelstand nicht nur die entsprechenden Unternehmen finden muss, sondern jetzt ja auch auswählen muss und verstehen muss, was das Wertversprechen entsprechend der Startups, was mir in meinem konkreten Anwendungsfall wirklich konkret hilft. Und das ist vielleicht sogar mehr ein Appell als eine Analyse. Da kann man nur jeden motivieren, anzufangen. Ja, also zu sagen, vielleicht ist das nicht die ideale Lösung, die heute schon einen Reifegrad hat, und im Grunde einer der Big Player ist. Aber wir müssen uns daran gewöhnen, vor allen Dingen in der Komplexität von künstlicher Intelligenz den ersten Schritt zu wagen, um auch im Mittelstand erste Erfolge zu erzielen. Weil solange ich das nicht mache, werde ich nie in den Bereich kommen, in einer Domäne für meinen Anwendungsfall diese künstliche Intelligenz wirklich auch zu verbessern.
Ja. Ich stelle noch mal eine abschließende Frage, bevor ich das Feld dem Plenum öffne. Nämlich, müssen wir dann nicht mehr Marketing betreiben über den Mittelstand, die hungrig machen auf die Themen? Denn die Barrieren sind dort hoch, die Verständnisse sind weniger. Brauchen wir nicht dann irgendwelche Brückenschläge, also Moderatoren, die das, was hier auf der Ebene der Bundesregierung mit dem Förderprogramm entwickelt wird, an den Markt trägt? Denn die Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir da eine Entkopplung haben. Auf der einen Seite ein unglaublich schnell drehendes Rad mit sehr, sehr vielen Innovationen und dort auf der anderen Seite durch viele Strukturen geprägte Mittelständler, ich denke gar nicht mal an die ganz Kleinen, sondern an die Größeren, die da nicht rankommen, die da nicht schnell genug sind, die da nicht das Personal haben, was das Ohr dafür hat. Professor Paracek?
Nee, kann nicht.
Hat immer das gleiche Problem, das tut mir sehr leid.
Vielleicht von meiner Seite. Also die Ich glaube auch genau das brauchen wir. Also einmal die Mittelständler finden einfach Personen nicht, auch Experten nicht. Soweit mein Verständnis jetzt ist, wird im Update der KI-Strategie Deutschlands zumindest das Thema Transfer einen deutlich größeren Stellenwert haben als im letzten Teil. Das heißt, wir werden in diesem Jahr dieses Thema Transfer deutlich präsenter finden. Für mich eigentlich der spannendste Blueprint für das Thema ist Singapur, die ein Programm gestartet haben, das heißt 100 Experiments, um die KI in Mittelständlern in einem 50-50 Funding letztendlich unterzubringen und über einen Zeitraum von über einem halben Jahr auf der einen Seite Wissensaufbau in den Unternehmen zu starten und auf der anderen Seite parallel zu diesem Wissensaufbau ein Produkt zu entwickeln und ein Prototyp zu entwickeln, das dann von der Firma weitergetrieben kann. Also das ist so ein prototypischer Ansatz, wie wir das eigentlich in Deutschland auch machen müssten. Und das, wie gesagt, macht dann eben zum Beispiel ein Staat wie Singapur. Ich glaube, wir können einfach, wenn wir mal global schauen, sehr viel auch von anderen lernen. Und aus meiner Sicht sind da eben Singapur und auch Kanada so ein Prototyp, wie man eigentlich eine kluge KI-Strategie mit verhältnismäßig wenig Ressourcen auch machen kann.
Das ist ein sehr interessantes Stichwort. Ich will trotzdem an dieser Stelle, weil ich es versprochen habe, das ins Plenum öffnen. Und damit wir Herr Kügler an der Reihe, der jetzt also allen signalisiert, jetzt können die Fragen gestellt werden.
Ja, also ganz kurz nochmal, wenn Sie eine Frage stellen wollen, würde ich Sie bitten, einfach mal sich im Chat zu Wort zu melden oder die Hand zu heben virtuell. Und der Herr Blaseo hat auch schon die erste Wortmeldung. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ich würde ganz gerne anschließen an die Frage oder das Thema von Professor Lux, wie wir den Mittelstand an dieses Thema heranführen. Nun ist es so, dass KI, also in dem Fall zum Beispiel Deep Learning, sich ja ein Mittelständler nicht so ohne weiteres erklären lässt. Es ist Deep Learning, muss man sich vorstellen, wie wenn Sie das Fahrradfahren lernen. Irgendwann können Sie es, aber Sie können nachher nicht erklären, was können Sie jetzt, ja? Sondern Sie können halt Fahrrad fahren. Und so ist es mit KI auch. Das heißt, man braucht so etwa 30, 40, 50 Fälle, wo man den Mittelständlern vorführt, dafür funktioniert es und dafür funktioniert es auch. Und unter solchen Bedingungen funktioniert es ebenso. Und dann kriegen die dieses Assoziationsmaterial, aber nicht über den Weg, dass man ihnen versucht, KI zu erklären, sondern man muss Beispielfälle zeigen. Das kann jetzt plötzlich Radfahren oder das kann jetzt plötzlich übersetzen oder das kann Gesichter erkennen. Und dann kriegen die Mittelständler allmählich ein Gefühl dafür, was könnte das für mein Geschäft bedeuten. So, das wäre mein Vorschlag dafür. Und dazu sind doch eigentlich diese vielen Professuren und Juniorprofessuren und wenn es da alles gibt, geeignet, solche Beispielfälle zu sammeln, in ordentliche Präsentationen überzuführen und den Mittelstand da heranzuführen.
Ja, ich nehme das Stichwort Prototypen aus. Ein Prototyp kann ja für ein Unternehmen spezifisch sein, aber kann auch branchenspezifisch sein. Und wir haben ja in Bayern zum Beispiel die 8 Industriecluster, die sehr eng zusammenarbeiten. Wie ist denn denkbar, dass aus der Ecke der von der Bundesrepublik geförderten KI-Forschung sich mit Hilfe von Startup, was weiß ich, Prototypen entwickeln lassen, die man dann an ganze Branchen heranträgt? Ist das denkbar?
Also es gibt ja die KI-Mittelstandszentren. Im BMWI sind die Mittelstandszentren einer der zentralen Arme, um die erste Kontaktstelle für Mittelständler zu sein, an dem Thema dann arbeiten zu können. Das ist quasi mal so ein Weg, den jetzt insbesondere ein Bundeswirtschaftsministerium fährt. Und dann gibt es natürlich auch Initiativen wie die von Deloitte mit dem KI-Park, die von uns mit Applied AI, die ja genau das auch machen, quasi diesen Forschungstransfer zu fördern. Und dann gibt es aus meiner Sicht einfach die großen Bildungsmaßnahmen, sage ich mal, die jetzt auch in Deutschland mehr und mehr stattfinden, um überhaupt mal das Verständnis auch bei Mittelständern aufzubauen. Also ich spreche oft auch ja mit Familienunternehmen, die mal so 300-400 Millionen Euro Umsatz machen, also der klassische Hidden Champion Mittelständler, und die haben erstmal noch überhaupt kein Verständnis in dem Bereich KI. Und ich glaube, da müssen wir sehr viel eben auch über das Thema Weiterbildung machen, auch auf der mittleren und oberen Management-Ebene, damit die überhaupt in die Lage versetzt werden, wie jetzt bei der Frage genannt wurde, was ist denn ein neuronales Netz, was bedeutet das für mich und wie muss ich da eigentlich dann wirklich auch als Firma darüber nachdenken. Ich denke, da müssen wir sehr viel mehr Aufklärungsarbeit machen. Ich würde das tendenziell weniger auf der Forschungsseite verorten, als in spezifischen Aktivitäten, die dann idealerweise auch von der Bundesregierung unterstützt sind, die den Wissenstransfer dann letztendlich bewerkstelligen.
Gut, ich gehe wieder auf Herrn Kübler zu. Dann haben wir gesagt, es sollen ja jetzt Fragen gestellt werden, damit wir jetzt nicht unter uns bleiben, sondern wir wollen ja Fragen aus dem Zuhörerkreis oder dem aktiven Partizipanten hören.
Ich habe jetzt hier tatsächlich noch keine weitere Wortmeldung, aber ich würde natürlich auch eine Frage stellen, wenn es möglich ist. Das geht auch, glaube ich, in die gleiche Richtung. Was ich sehe ist, also wir sind uns ja einig, dass die Monetarisierung von KI insbesondere über Venture Capital getriebene Startups erfolgt. Was wir immer sehen, wenn wir mit Startups reden, dass die jede Menge Open Source einsetzen, weil die wollen sich natürlich das Leben so einfach wie möglich machen. Und was ich in dem Kontext wahrnehme ist, dass das natürlich dazu beiträgt, dass halt Firmen wie Google, Amazon und Azure, Google beispielsweise durch ein Framework wie TensorFlow, ihre Vormachtstellung auch ein Stückchen weit zementieren, weil sie halt diese Open Source, diese Dinge als Open Source Pakete den ganzen Entwicklern weltweit zur Verfügung stellen. Und jetzt wäre für mich so ein Stückchen die Frage auch an Sie, braucht es dazu vielleicht nicht eine Art europäischen Gegenentwurf, also so zum Beispiel eine europäische Open Source KI-Initiative, um irgendwann mal diese Vormachtstellung der amerikanischen Unternehmen zumindest mal so ein Stückchen weit zu durchbrechen?
Ich würde gerne diese Frage an Professor Paritschek weiterleiten, sofern er hören kann und sehen kann. Sonst müssen Sie irgendwie mit chinesischer Zeichensprache antworten.
Genau. Zeichensprache.
Also, ja.
Ja, vielleicht dann kurz eine Antwort von meiner Seite. Die Frage ist immer, was sagt uns das? Ja, also ich will jetzt nicht das Wort Due Diligence in den Wort nehmen, aber was sagt uns das, dass ein Startup ein Modell, was sie selber entwickelt haben, benutzen versus auf einen Tech-Stack zurückgreift, was einer der großen Tech-Giants bereitgestellt hat? Denn wie wir heute ja schon gelernt haben, ist der wesentliche Erfolgsfaktor, dass sie ihre Algorithmen für eine spezifische Domäne trainieren. So. Natürlich ist auch diese Open Source Entwicklung zu betrachten. Das sieht man auch in Deutschland. Nehmen Sie mal ein Beispiel Rasa, ja, im Bereich Conversational AI, die auch sehr stark auf Open Source setzen. Die Frage ist immer nur, ist es tatsächlich ein Nachteil, wenn wir auch in Deutschland von den Startups und Scale-Ups auf amerikanische Modelle zurückgreifen in einer sehr spezifischen Domäne? Und das ist, glaube ich, immer eine Einzelfrage.
Jetzt komme ich mal auf ein spezifisches Thema zurück, vorausgesetzt, dass es nicht jemand gibt, der eine bessere Frage hat. Ich komme auf das zurück, was Herr Liebel gesagt hat, nämlich die Frage der Sprachen. Das ist ja nun wirklich die schwere Barriere in Europa. Wir haben nicht eine durchgehende Sprache, nicht Chinesisch, nicht Englisch, sondern 27 Länder mit, ich weiß nicht, 20 Sprachen oder 15 Sprachen. Nun gibt es natürlich schon Sprachautomaten, die natürlich nicht so schnell reagieren, aber theoretisch könnte man die von der Geschwindigkeit auf Hochgeschwindigkeit bringen, sodass dann Leute, die an einem virtuellen Tisch mit 10 Sprachen zusammensitzen, dann über ihre Instrumente dann wirklich quasi real time sprechen können. Warum entwickeln wir das nicht in Europa? Ist das eine Frage, die ich jetzt dem Professor Baritschek stellen sollte, der nun am nächsten Überblick hat über das, was die Bundesregierung da alles macht? Oder können wir das als eine besondere Herausforderung sehen, die uns die Chance gibt, hier eine Alleinstellung zu produzieren und praktisch ein harmonisiertes Europa mit Hilfe von künstlicher Intelligenz?
Also vielleicht einmal noch ganz kurzer Kommentar zu dem Thema davor. Ich tue mir sehr schwer, staatlich betriebene Infrastrukturprojekte zu starten. Ich bin ein Verfechter davon, dass der Markt da eine ganz große Rolle spielt, weil sonst haben wir ein System, das dann sowieso keiner nutzt. Warum funktionieren die Systeme von Google und so weiter so gut? Naja, weil sie einfach gut und gut bedienbar sind. Und dann sollten wir uns überlegen, was können wir da anders machen? Also sonst bauen wir da was mit viel Geld, was dann sonst sowieso keiner nutzt. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt zu der konkreten Frage. Wir schauen uns das jetzt aus der deutschen Perspektive an. Aber wenn wir mal mit Finnen sprechen oder mit Schweden sprechen, dann sagen die, sie haben ein Riesenproblem, weil Google die Sprachen runterpriorisiert, weil es einfach zu wenig Leute in den Ländern gibt und wir eine relativ gute Qualität in Deutschland in den Systemen haben. Aber Länder, die einfach viel kleiner sind, sind von den großen Anbietern einfach auf der Prioritätsliste relativ weit unten. Und das ist für mich ein europäischer Ansatz. Also ja, natürlich, wir haben gute Technologien und die können wir da auch weiterentwickeln, aber es ist nicht wirtschaftlich. Natürlich ist ein Englisch, ein Chinesisch, ein Indisch sehr viel wichtiger, auch für Startups, die sich ja in einem globalen Markt bewegen müssen, als einen Dialekt in irgendeinem Land oder ich weiß nicht, ich hoffe, ich trete jetzt keinen zu nahe, aber irgendwie Lettisch oder sowas, also in Sprachen, die einfach von der Bevölkerung her relativ klein sind. Und das ist dann die Aufgabe einer EU-Kommission, sowas zu fördern, weil es wirtschaftlich allein nicht begründbar ist. Und wenn wir wollen, dass unsere Startups im Weltmarkt erfolgreich sind, dann dürfen wir unsere Startups auch nicht dazu zwingen, wirtschaftlich nicht sinnvolle Entscheidungen zu treffen.
Ja, diese Frage hat die EU-Kommission ja schon vor, glaube ich, 5, 6 Jahren gehabt, nämlich in wie viele Sprachen muss eigentlich jede Rede, jeder Beitrag übersetzt werden? Und da kam ja der verrückte Vorschlag raus, dass nach Deutsch und hin und her nicht mehr übersetzt wird, weil Deutsch eine zu exotische Sprache ist, was natürlich einen Riesenaufruhr in unserem Land erzeugt hat. Aber um das wieder zurückzubringen auf die EU, es sind denn letztlich 4 oder 5 maximal Sprachen, die dann gängig sind. Da geht es also jetzt nicht um 15 oder 20 Sprachen, sondern müsste das dann hinbekommen, dass die Sprachen, die jetzt als die offiziellen Sprachen heute in der EU-Kommission definiert sind, dass man dort praktisch Real-Time-Übersetzung von jeder Sprache in jeder Sprache erzeugt, voraussetzend, dass die Leute, die so ungefähr unseren Intelligenzgrad haben, eine Sprache von diesen also wirklich verstehen, sodass die dann Real-Time miteinander Gespräche führen können. Wäre das ein denkbarer Mittelweg?
Ja, ich würd aber noch einen Schritt weiter gehen. Also warum nur Übersetzung? Also weil die Vision muss sein, jeder in Europa kann sich mit jedem in Europa unterhalten. Und das heißt für mich auch Lippensynchronität von Filmen, die in Deutsch gedreht werden oder in Französisch, die dann direkt auch vielleicht mit minimaler Nachbearbeitung, aber in jedem europäischen Land lippensynchron ausgestrahlt werden können. Das hat einen riesen Einfluss auf den gesamten Kultursektor, wenn wir sagen, wir gehen da in eine Vision, dass wir zwar verschiedene Sprachen haben, aber miteinander in jeder Art und Weise kommunizieren können. In Text, in Sprache, in Bild und dahinter hängt dann eine ganze Menge an Themen, aber das ganz große Ganze ist eine Vision, dass wir zusammenarbeiten und was mir im ersten Schritt fehlt, ist die Vision und dann von mir aus sind das Challenges. Dann mache ich 15 verschiedene Challenges und sage, ich lasse jetzt mal 6, 7 an dem Thema Lippensynchronität arbeiten und dann habe ich nochmal 6, 7, die an dem Thema Randsprachen auf ins Englische. Es reicht ja schon in eine universale Sprache, sagen wir mal, zu übersetzen und das quasi als Intermediär letztendlich zu nehmen in die andere Übersetzung. Es muss ja nicht im Direkten dann letztendlich sein. Also, aber das, glaube ich, ist das, was fehlt und was wir aber durchaus auch als Europa machen könnten.
Ja. Also ich glaube, das sind schon 2 Minuten über Zeit.
Genau, Peter, das habe ich auch gemerkt.
Wir haben jetzt noch eine Wortmeldung, aber das müssen Sie jetzt entscheiden.
Nee, holen wir noch die Wortmeldung und vielleicht machen wir dann Schluss, weil ich das auch nehmen wollte, was Herr Liebe gerade gesagt hat.
Also ja, würde ich den Herrn Weichert ganz kurz bitten, einfach mal das Mikrofon anzuschalten und die Frage zu stellen.
Hallo, Professor Lux, hier ist Robert Weichert. Danke für die gute Veranstaltung heute. Ich habe eine Anmerkung zu der letzten Diskussion. Ich hatte schon in den Chat reingeschrieben, das BMBF hat Anfang letzten Jahres eine KI-Marktplattform, KI-Marktplatz-Initiative gestartet, wo es darum ging, dass sich Konsortien bewerben können, um Artefakte, die im Rahmen von KI-Projekten entstanden sind, handelbar zu machen, damit man eben gerade das, was Sie mit Blick auf Mittelstand schon angesprochen haben, die Barrieren senkt, auch mit Blick auf die Verfügbarkeit von Kapazitäten, KI-Experten, Programmierungsexperten etc. So ein bisschen so auszukompensieren, sodass man also auf das, was entwickelt wird, zurückzugreifen und nicht jeden Code für jede Anwendung, für jede Funktionalität neu zu machen. Müsste man gucken, wo die Projekte stehen. Sie kennen ja immer die Laufzeiten, 2 bis 3 Jahre für solche Initiativen. Halte ich aber so ähnlich wie das, was wir aus Singapur gesehen haben, für einen Ansatz, wo man niedrigschwellig überhaupt erstmal anfangen kann, Leuten Dinge zur Verfügung zu stellen, die sowieso schon existieren oder die Leute entwickelt haben, die man nachverwenden kann, um so ein bisschen so einen Baukasten zu kriegen. Eine andere Sache, auch nur eine Anmerkung am Rande. Wir erleben ja hier gerade durch Corona einen Boom auf die Videokonferenzen und während hier alle ganz happy sind, dass sie Videokonferenzen entdecken und jetzt Meetings abhalten und hier virtuelle Hintergründe austauschen können, sind viele so gefühlt schon in der Digitalisierung angekommen. Und ich habe mich gewundert, wenn ich mir anschaue, wie hier Microsoft Teams boomt oder Zoom. Es gibt ein deutsches Unternehmen, Alpha Training, die haben mit Alpha View eine Videosoftware, die ein Recording im Hintergrund macht, um sozusagen schon das Protokoll, wenn man fertig ist, auszuspucken. Und ich habe mit Kunden geredet und die haben gesagt, oh Gott, also wie, jetzt ehrlich, wenn wir fertig sind, ist das schon in Word vorliegend? Nee, um Gottes Willen, das macht uns viel zu viel Angst. Und da kommen wir wieder zu dem Anfangspunkt. Es gibt eine unglaubliche große Skepsis für den Einsatz. Und wenn das schon bei Videotelefonie scheitert, dann ist das, was wir jetzt gerade hier diskutiert haben, die Spitze eines Eisbergs, wo wir noch, ich denke mal, 5 Jahre in die Zukunft schauen müssen.
Ja. Gut, aber will noch jemand von Ihnen darauf antworten, auf diese Frage, oder wollen wir das praktisch so als Statement im Raum stehen lassen? Wer antworten will, möge dann die Hand heben, dann wissen wir das gleich. Also wenn das nicht der Fall ist, weil ich jetzt ja ehrgeizig gesagt habe, wir bleiben im Zeitrahmen, würde ich gern das Letzte, was Herr Liebel gesagt hat, nochmal aufnehmen, nämlich die Frage der Sprachen oder die Frage der Synchronisation, Lippensynchronisation, Film. Ich glaube, es gibt viele, viele Elemente, wo die einzelnen europäischen Länder auseinanderfallen wegen verschiedenster Barrieren. Es können Sprachbarrieren sein, es können Standardbarrieren sein, es können Verhaltensbarrieren sein und so weiter. Man müsste sich, das wäre jetzt eine These für eine, vielleicht eine Folgeveranstaltung, mal angucken, auf welchen Feldern KI und KI-Weiterentwicklung hilfreich wäre für die europäische Integration. Weil, als ich das Buch schrieb, ich festgestellt hatte, dass es Europa beim Thema Digitalisierung fast nicht gibt. So wenig ist das, so schwach sind die Formen der Zusammenarbeit. Das, was ich heute gehört habe, von alle ihrer 3 Seiten hat mich eigentlich relativ positiv gestimmt, dass wir also weit sind, eine besondere Stärke eben bei den Grundlagen, aber eben doch nach wie vor eine große Schwäche bei der Marktkapitalisierung dessen, was wir dort haben. Aber das war heute nicht das Schwerpunktthema. Das Schwerpunktthema war ja eben wirklich selber das Thema KI. Also wenn Sie nichts noch dazu zu addieren haben, würde ich von meiner Seite sagen, danke, dass Sie mitgemacht haben. War unglaublich spannend und hat mich auch weitergebracht und mich ein bisschen positiver gestimmt, Herr Professor Baritschek, was dort auf der Regierung oder bei der Regierung gemacht wird, der ein bisschen näher dran ist. Ich denke, dass wir alle nochmal, oder ich werde Sie alle nochmal antriggern, anfragen dazu und dann finden wir vielleicht noch Wege oder Pfade, wo wir dieses Thema vertiefen können, und zwar in eine Richtung, wo wir dann sagen, das macht Sinn für unser Land. Und ich ende dann mit der These, mit der ich angefangen bin, Impact for Investment, denn wir wollen ja Impact haben, da soll ja wirtschaftlich was rauskommen aus dem, was wir gemacht haben. Also Dankeschön von meiner Seite.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Wettlauf um die Digitalisierung, der Wirtschaftspodcast zum Buch von Professor Kai Lux.